Willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen, liebe Freunde, Yitka Matkova. Sie hören die Wochenschau, eine Übersicht über die wichtigsten Ereignisse dieser Woche. Am Montagabend sind die Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei, CSSD, und der beiden Parteien der Liberalen Koalition zu den ersten Gesprächen zur Bildung einer neuen tschechischen Regierung zusammengekommen. Vor diesem Treffen berieten die Wahlbündnispartner, die Christdemokraten, KDU-CSL, und die Freiheitsunion der EU über Mechanismen, die im Rahmen einer Regierungskoalition garantieren sollten, dass die CSSD ihre Prioritäten nicht mit Hilfe anderer Parteien, namentlich der Kommunisten, durchsetzen würde. 160 Geologen aus 23 Ländern der Welt sind am Montag zu einer mehrtägigen Konferenz in Prag zusammengekommen, um über Erdrutschprobleme und vorbeugende Maßnahmen dagegen zu beraten. Wegen Schwindelanfällen und Gleichgewichtsverlust ist der Chef der Demokratischen Bürgerpartei, ODS, Václav Klaus, in eine Klinik in Prag eingewiesen worden. Als Ursache der Beschwerden bezeichneten die behandelnden Ärzte die Innenohrödem. Am Donnerstag dieser Woche wurde Václav Klaus aus dem Krankenhaus entlassen. Am Dienstag hat der CSSD-Chef Wladimir Spiller Präsident Havel über den Stand der Gespräche zur Regierungsbildung informiert. Er schloss dabei nicht aus, dass bereits am kommenden Montag ein geplanter Koalitionsvertrag weitgehend unterschriftsreif sein könnte. Václav Havel bezeichnete die entstehende sozialliberale Regierungskoalition für die beste Alternative. Sie würde über eine knappe Mehrheit von 101 der 200 Sitze im neuen Abgeordnetenhaus verfügen. Vor allem über die Reform der Vereinten Nationen sowie die internationale Lage haben am Dienstag Präsident Václav Havel und der Vorsitzende der UNO-Vollversammlung Hans Sung-Su auf der Prager Burg gesprochen. Während des halbstündigen Treffens kam auch die Kandidatur des tschechischen Außenministers Jan Kavan auf den Posten des Chefs der UNO-Vollversammlung zur Sprache. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern war das Hauptthema der Gespräche, die am Donnerstag der in Tschechien zu einem Besuch weilende libanesische Präsident Emil Lahoud mit führenden tschechischen Politikern geführt hat. Präsident Václav Havel setzte sich nach der Unterredung mit Lahoud für eine möglichst baldige Einberufung der geplanten Nahostkonferenz mit einer klar abgestimmten Geschäfts- und Arbeitsfolge ein. Mehr als 1,5 Millionen Schüler in Tschechien haben am Freitag das Schuljahr 2001/2002 beendet. Nach der Zeugnisausgabe stehen für die tschechischen Kinder und Jugendlichen nunmehr zweimonatige Ferien an, ehe für sie am 2. September ein neues Schuljahr beginnt, die für Eltern, die schlechte Schulnoten ihrer Sprösslinge nur schwer verkraften, und für die betroffenen Schüler selbst wurde eine Art Kummertelefon eingerichtet. Das war die Wochenschau.
Auch zwei Wochen nach den Parlamentswahlen in der Tschechischen Republik sind einige deren Ergebnisse immer noch nicht ausreichend analysiert. Silja Schultheiß und Robert Schuster versuchen im folgenden Schauplatz der Frage nachzugehen, warum diesmal die Kommunisten so gut abschneiden konnten und die Wahlbeteiligung so gering war.
Schauplatz. Hintergrundberichte zu aktuellen Themen.
Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus der Tschechischen Republik vor zwei Wochen werden wahrscheinlich durch zwei Ereignisse in die Geschichtsbücher eingehen. Erstens wegen dem guten Abschneiden der Kommunistischen Partei Böhmens und Mehrens, die ihr überhaupt bestes Ergebnis nach 1989 einfahren konnte, und zweitens wegen der niedrigen Wahlbeteiligung, die noch nie zuvor so gering war. Obwohl sich natürlich zwischen diesen beiden Detailergebnissen ein Zusammenhang herstellen lässt, waren sich die tschechischen Politikwissenschaftler nach den Wahlen einig, dass es zu einfach wäre, den Erfolg der Kommunistischen Partei nur mit der gesunkenen Wahlbeteiligung und mit der Begründung erklären zu wollen, die frühere Staatspartei habe eben eine äußerst disziplinierte Anhängerschaft. Faktum ist nämlich, dass die Kommunisten als einzige Partei Stimmen dazugewinnen konnten, in etwa 250.000. Während die anderen Parteien eine ähnlich große Stimmenzahl eingebüßt haben.
In Bezug auf dieses Ergebnis ist also die Frage angebracht, wie die Kommunisten mit ihrem Zugewinn an Mandaten in den nächsten 4 Jahren umgehen werden. Werden Sie künftig eine größere Rolle in der tschechischen Politik spielen? Kann dieser Erfolg zu einer Änderung bei der als orthodox und unreformierbar geltenden tschechischen kommunistischen Partei führen? Das fragten wir den Politikwissenschaftler Zdeněk Zbořil von der Prager Karls-Universität.
No, ta odpověď je vlastně má dvě části.
Die Antwort besteht aus zwei Teilen. Es kann wirklich dazu führen, dass die Kommunistische Partei ein wichtiges Amt erhält, aber nicht nur ein rein formelles, sondern ein Amt, das auch mit einer gewissen politischen Verantwortung verbunden sein wird. Wenn die Kommunistische Partei jetzt 12 Jahre nach der Wende irgendeinen Teil der Verantwortung übernehmen würde, wäre die Partei auf einmal kritisierbar und sie müsste sich auch für ihre Taten verantworten. Gesetzt diesen Fall, würde das schon bestimmte Veränderungen innerhalb der Partei hervorrufen. Es würde sich ein traditionalistischer Kern herausbilden und daneben gäbe es noch einen Flügel, der auf eine sozialistische Realpolitik ausgerichtet wäre. Wenn also die Kommunisten nicht ihren Anteil an Macht erhalten, werden sie nach wie vor der Meinung sein, dass sie es bisher gut gemacht haben und werden davon träumen, in 4 Jahren ein noch besseres Ergebnis zu erhalten.
Im Vergleich zu den anderen früheren Staatsparteien des ehemaligen Ostblocks fällt auf, dass bei den tschechischen Kommunisten bisher alle Versuche fehlschlugen, die Partei zu reformieren. Der Umstand, dass sie als eine der wenigen nach wie vor an ihrer traditionellen Bezeichnung festhält, ist der eindeutige Beweis dafür. Was sind heute eigentlich die Grundlagen der Ideologie der tschechischen Kommunisten? Ist es immer noch die These vom Klassenkampf, die im Mittelpunkt des Programms steht? Der Politikwissenschaftler Zbořil meint dazu:
Die Kommunisten haben eigentlich in ihren politischen Programmen vor den letzten Wahlen die traditionelle kommunistische Rhetorik völlig beiseite geschoben. Dort lassen sich keine Aussagen zum Klassenkampf oder zum Thema Verstaatlichung finden. Sie wollen einen weitaus sozialeren Staat als die Sozialdemokraten von Wladimir Spiller. Aber ihr Problem ist, dass es immer noch so etwas wie einen Schatten des Misstrauens gibt, der von Seiten der Wähler über den Köpfen der Kommunisten schwebt. Das hängt mit der immer noch lebendigen persönlichen Erfahrung vieler Bürger mit dem kommunistischen Regime zusammen. Viele Bürger bezweifeln zudem, dass die heutige kommunistische Partei besser als vor 1989 wäre und stellen sich deshalb die Frage, warum sie ausgerechnet jetzt den Kommunisten glauben oder sie gar wählen sollten. Politologe Zbořil fügt aber auch gleichzeitig hinzu, dass die tschechischen Kommunisten mittelfristig einen relativ großen Vorteil besitzen. Je mehr nämlich die kommunistische Herrschaft lediglich zu einem bloßen Kapitel in der Geschichte wird, desto mehr werden die Berührungsängste der Wähler gegenüber der kommunistischen Partei abnehmen. Gerade bei den jungen Wählern habe sich das laut Zbořil in diesem Jahr ganz besonders stark gezeigt. Da es in Tschechien auf absehbare Zeit keine wirklich starke und aktionsfähige grüne Partei geben wird, werden die Kommunisten trotz des ganzen ideologischen Ballastes, den sie immer noch mit sich schleppen, und trotz des beträchtlichen Altersunterschieds gegenüber der Parteibasis, auch für jene junge Wähler immer attraktiver werden, die man zum Beispiel in Deutschland zur sogenannten linksalternativen Szene zählt.
Diesen jungen Menschen reiche es nämlich oft aus, dass die Kommunisten ebenfalls gegen die Globalisierung, die amerikanische Außenpolitik eintreten und sich zumindest verbal für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen würden. Das zeugt laut Zbořil davon, dass den Kommunisten bei Weitem nicht mehr jenes Szenario drohe, das unmittelbar nach der Wende viele vorausgesagt haben, nämlich, dass die Anhänger und Wähler der kommunistischen Partei langsam aussterben werden. Lassen sich anhand dieser Entwicklung gewisse Parallelen zu anderen ehemaligen kommunistischen Staatsparteien, wie etwa zur Deutschen Partei des Demokratischen Sozialismus, herstellen? Das war unsere nächste Frage an Zdeněk Zbořil von der Prager Karls-Universität.
Die Bedingungen sind natürlich im ehemaligen NDR etwas anders als
die Bedingungen in der ehemaligen DDR und in der Tschechischen Republik sind natürlich unterschiedlich. In den neuen deutschen Bundesländern scheint mir der Kollaps des Transformationsprozesses etwas offensichtlicher zu sein, aber die ehemalige kommunistische Staatspartei SED hat sich paradoxerweise mehr gewandelt, obwohl es ihr vielleicht gereicht hätte, bloß auf die Unzufriedenheit der Bürger und ihrer Sehnsucht nach den verloren gegangenen sozialen Sicherheiten zu setzen. Aber die tschechischen Kommunisten unterhalten sehr intensive Kontakte mit der PDS, weil sie sie als Vorbild ansehen, vor allem was die erfolgreiche Strategie der deutschen PDS angeht, sich den Zugang zur Macht zu sichern oder ihn einzuleiten. Ich denke, dass die Bildung einer rot-roten Koalition in Berlin vor einigen Monaten auch für die tschechischen Kommunisten einen neuen Impuls darstellte und sie nun auf die Gelegenheit warten, um auch in Tschechien die Option einer eindeutig linkssozialistischen Koalition zu eröffnen. Also mehr als mit ihrem Programm oder Ideen ist die deutsche PDS für die tschechischen Kommunisten vor allem wahltaktisch inspirierend.
Ein anderes Ergebnis, das sehr oft kommentiert wurde, war die niedrige Wahlbeteiligung bei den diesjährigen tschechischen Wahlen. Die Tschechen galten nämlich bis dahin als sehr disziplinierte Wähler, wobei bei den vorangegangenen Wahlen stets mindestens 75% zu den Urnen gingen. Die steigende Wahlabsenz ist aber ein europaweiter Trend, der nun scheinbar auch Tschechien erreichte. Reicht es aber, wenn man es nur bei dieser simplen Feststellung belässt? Gibt es nicht noch andere schwerwiegendere Gründe dafür, dass diesmal 16% weniger Tschechen bereit waren zu wählen? Auch Zbožil meint, dass vor allem die Politiker das Ergebnis und die geringe Beteiligung noch genauer analysieren sollten.
Ta analýza samozřejmě ještě není udělaná a to myslím si, že by bylo záhodno ji udělat.
Eine wirklich umfassende Analyse, warum gerade bei diesen Wahlen die Beteiligung so nach unten ging, wurde noch nicht ausgearbeitet, obwohl das sehr wichtig wäre, denn in einigen Regionen Tschechiens ist sie sogar unter die 50%-Grenze gesunken. Dafür gibt es mehrere Gründe. Als ersten würde ich erwähnen, dass die vorhergehende Wahlkampagne stark an die Wähler appellierte, sich zu identifizieren, mit einer Richtung, mit einem bestimmten Politiker. Das reicht aber nicht aus. Ein weiterer triftiger Grund wird aber auch gewesen sein, dass die Parteien sehr unverbindlich agierten und sich auf fast gar nichts festlegen wollten.
Daneben meint aber der Politikwissenschaftler Zdeněk Zbožil noch einen weiteren wichtigen Grund für die geringe Wahlbeteiligung zu kennen, wie er abschließend gegenüber Radio Prag erläutert.
Podle předvolebních průzkumů těsně před těmito volbami bylo až 52% lidí přesvědčeno, že je
gemäß den Umfragen, die unmittelbar vor den Wahlen durchgeführt wurden, waren bis zu 52% der Bürger der Meinung, dass die Parteien schon ohnehin alles vor den Wahlen unter sich ausgemacht haben und es somit eigentlich nicht wichtig ist, wählen zu gehen. Das ist ein hoher Prozentsatz an Misstrauen und um das wieder ein wenig abzuschwächen, wird es bestimmt einige Jahre dauern, bestimmt länger als die kommenden 4 Jahre. Verehrte Hörerinnen und Hörer, soweit unser heutiger Schauplatz. Vom Prager Mikrofon verabschieden Sie von Ihnen
Silvia Schulteis
und Robert Schuster.
Hier eine Meldung in eigener Sache. Der von Radio Prag veranstaltete Hörerwettbewerb ist zu Ende und als Hauptgewinner des Wettbewerbs wurde Nikolai Loginov aus Russland ausgewählt. Seinen Brief sowie die Briefe von 2 weiteren Kandidaten, Arthur Mayer aus Wien und Ralf Freitag aus Berlin, die in die Endauswahl gelangt sind, können Sie auf unseren Webseiten lesen. Der Sieger gewinnt einen einwöchigen Aufenthalt für 2 Personen in der Tschechischen Republik inklusive Reisekosten. Den einwöchigen Aufenthalt sponsert die Firma Staropramen, das Bier aus Prag. Beide Rückflugtickets werden von der Fluggesellschaft České Aerolinie gesponsert. Ihr Slogan lautet »In der Luft wie zu Hause«. Weitere Autoren ausgewählter Beiträge werden mit Sachpreisen belohnt. Mehr über den Wettbewerb erfahren Sie in der nächsten Ausgabe des Hörerforums am 2. Juli.
9 Tore, diesen Namen gab der tschechisch-jüdische Schriftsteller Jiří bzw. Georg Mordechai Langer seinem Buch der chassidischen Erzählungen. Er schrieb sie nieder, nachdem er einige Zeit bei den Chassidim in Galizien gelebt hatte. Nach seiner Rückkehr nach Prag, als er sich endgültig für ein europäisches Leben entschieden hatte, blieb ihm der Beiname Prager Chassid. Den Titel 9 Tore haben sich die Initiatoren eines Festivals der tschechisch-jüdisch-deutschen Kultur von Langer ausgeliehen. Das Festival wurde im Jahre 2000 in Prag ins Leben gerufen und findet in diesem Jahr zum 3. Mal statt. Und zwar vom 27. Juni bis zum 3. Juli. Mehr erfahren Sie im nachfolgenden Kultursalon, zu dem wir nun die Tore öffnen. Die Sendung wurde von Margareta Maurova vorbereitet. Im Studio sind mit ihr auch Silja Schultheiß und Lothar Martin.
Das Festival bekennt sich durch seinen Namen zum jüdischen Schriftsteller Jerzy Langer. Der Präsident des Festivals, Arnošt Lustig, selbst auch ein Schriftsteller, der zahlreiche Prosawerke über jüdische Schicksale verfasste, beantwortete meine Frage bezüglich dieses Bekenntnisses folgendermaßen.
No, je to nádherná kniha o nádherných lidech. My jsme převzali ten název, abychom...
Es ist ein herrliches Buch über herrliche Menschen. Wir haben den Namen übernommen, um uns der Welt anzunähern, die Langer darstellte. Es ist eines der schönsten Bücher, das die tschechische Literatur geboren hat.
Arnošt Lustig stand mit an der Wiege des Festivals. Sein eigentlicher Initiator war aber der junge Theatermacher Pavel Chalupa.
Cítil, že je tady mezera, že je tady sice židovská obec, že je tady, že jsou tady různý kulturní
sekta. Er spürte, dass es hier eine Lücke gibt. Es gibt zwar die jüdische Gemeinde, verschiedene Kultursektionen, aber etwas so Wichtiges, Allumarmendes, das mit einem Fuß in der jüdischen, deutschen und tschechischen Welt und mit dem anderen Fuß in der modernen Welt stehen würde, hat gefehlt. Die Kultur ist eigentlich das emotionale Gedächtnis des Menschen. Die Menschen sterben und in der Kultur besteht ihre einzige Unsterblichkeit.
Der Weg Pavel Chalupas zur Gründung des Festivals war nicht direkt, sondern führte über eine andere Veranstaltung, nämlich ein Festival der Roma-Kultur. Damals machte jemand die Bemerkung, wie es wäre, ein jüdisches Festival zu gründen, stieß damit bei Chalupa aber zunächst nicht auf großes Interesse.
Aber nach einer Woche habe ich mir gesagt, es stimmt doch. Die tschechisch-deutsch-jüdische Kultur ist doch die Grundlage der hiesigen mitteleuropäischen Kultur. Ich habe mich reingestürzt und sofort angefangen, das Festival Neun Tore zu organisieren.
Das diesjährige Festival hat zwei Hauptbereiche, den Film und die Musik. Zum wichtigsten Ereignis des Filmteils gehört dabei die tschechische Uraufführung des Tagebuchs der Anna Frank, eines US-amerikanischen Fernsehfilms von dem Regisseur Robert Dornhelm. Dieser Film, eine Verfilmung der berühmten Tagebucheintragungen eines jüdischen Mädchens aus Amsterdam, ist den Pragern nicht völlig unbekannt. Er wurde nämlich im Frühling letzten Jahres eben in der tschechischen Hauptstadt gedreht und die Prager konnten auf der Moldau Kulissen typischer Amsterdamer Häuser beobachten. Was damals entstanden ist, kann man nun sehen. Ein weiterer Schwerpunkt des Festivals ist die Musik. Die Konzerte spielen sich unter freiem Himmel im Waldsteingarten auf der Prager Kleinseite ab. Es nehmen daran vor allem jene tschechischen wie ausländischen Künstler teil, die Inspiration für ihr Schaffen in der jüdischen Musik finden. Am Freitag stellte sich dabei die junge tschechische Mezzosopranistin Edita Adlerová vor. Dass sie gerade auf einem Festival der jüdischen Kultur singt, ist kein Zufall.
Mein Vater wurde in Palästina geboren, wohin meine Großeltern vor dem Faschismus geflüchtet waren. Mein Verhältnis ist daher natürlich sehr persönlich. Die Großeltern waren die einzigen, die weggingen. Sonst hat die ganze Familie hier den Tod gefunden. Sie glaubten einfach nicht, dass es so schlimm sein könnte und blieben hier. Und das ist für mich ein Memento. Man flüchtet nicht, weil man nicht glaubt, dass sich sein Nachbar auf einmal gegen einen stellen kann, weil er etwa einer Autorität unterliegt. Das ist für mich ein sehr merkwürdiges Gefühl.
Edita Adlerová sang gemeinsam mit dem tschechischen Klarinettenquartett alte sephardische Lieder, das heißt Lieder spanischer Juden aus dem 16. Jahrhundert.
Jeder Mensch sucht wohl nach seiner Kulturgeschichte. Ich habe dabei eine unglaubliche Menge schöner Musikliteratur entdeckt, unter anderem auch sephardische Lieder. Wir haben diese mit Mitgliedern des tschechischen Klarinettenquartetts bearbeitet. Es ist gewissermaßen spezifisch, denn diese Lieder werden überwiegend mit Saiteninstrumenten gespielt. Ich wollte mich diesen Liedern gar nicht widmen, weil es ein relativ häufiges Repertoire ist. Aber dann ist mir aufgefallen, dass es so unterschiedlich ist, dass wir uns entschlossen haben, diese Lieder zu interpretieren. Im Rahmen des Festivals wird das Buch Colette von Arnošt Lustig neu aufgelegt, das die wahre Geschichte eines Mädchens erzählt, das ein Konzentrationslager überlebt hat. Außerdem wird eine neue Publikation des Buchverlags Moravská expedice, Mährische Expedition aus Moravský Beron vorgestellt. Wien-Verleger Petr Anderle habe ich ans Mikrofon gebeten.
Es handelt sich um einen landeskundlichen Verlag, einen Stammverlag der Bürgervereinigung der patriotischen Wanderer. Daraus kann man spüren, dass es uns vor allem um den Patriotismus geht, aber keinen Pseudopatriotismus, sondern darum, das historische, rechtliche und kulturelle Bewusstsein der Bürger zu wecken. Sie sollen alle Fakten über die Geschichte ihrer Nation objektiv kennen, aber auch über die Orte, in denen sie leben, insbesondere im Grenzland, das heißt im sogenannten Sudetenland, das darüber hinaus in Bezug auf die Geschichte Objekt verschiedenster Diskussionen ist.
Das neueste Buch, das im Rahmen des Festivals präsentiert wird, heißt Spuren des Wanderers Ahasver und ist der Geschichte der jüdischen Gemeinde in der nordmährischen Region gewidmet.
Man weiß über die Tätigkeit der Juden in unserer Region seit Anfang des zweiten Jahrtausends sehr wenig. Und das, was bekannt ist, wurde leider ziemlich negativ oder überhaupt nicht präsentiert. Der Jude war vielen Menschen als Wucherer und Gastwirt bekannt und nicht als ein Mensch, der im 19. Jahrhundert zum Aufschwung des Handels des Unternehmens beitrug. Und das möchten wir den Leuten mitteilen. Und dazu auch die traurige Nachricht, dass, als nach 1945 die deutschsprachigen Bürger vertrieben wurden, auch Juden mitgingen, nur weil sie Deutsch sprachen, was nach dem Holocaust äußerst paradox war.
Wir haben beim Symbol der neun Tore angefangen und wollen damit unsere Sendung auch abschließen. Zu Wort kommt noch einmal der Festivalpräsident Arnošt Lustig.
Neun Tore, das hat eine Symbolik, weil es sich um neun Tore handelt, die in den Himmel führen. Es widerspricht dem Schriftsteller Kafka, denn er glaubte, dass dort Türsteher sind. Wenn sie eine Tür öffnen, stoßen sie auf die zweite und keiner will jemals zur Erklärung seines eigenen Gesetzes gelangen. Er schreibt es so im Prozess. Aber die Chassidim sind weit optimistischer. Und interessant ist auch, dass es gerade die Zahl 9 ist. Schon die alten Griechen entdeckten, dass im Meer 8 Wellen sind und erst die 9. sie verschluckt. Und Aristoteles sagt, dass die 9 ein Symbol der Symmetrie ist. Das Wort 9 hat daher eine magische Kraft. Und das Buch 9 Tore besitzt alles, was Sie sich von der Literatur wünschen können. Es erzählt von der Erhabenheit eines armen Menschen. Das ist unser Leben, wir führen ein armes Leben, das das Erhabene berührt. Deswegen 9 Tore.
Hinzuzufügen bleibt noch, dass das Kulturprogramm von Vorlesungen zu Themen wie Extremismus und Holocaust, aber auch etwa von Workshops im Bereich der Musik und koscheren Küche begleitet wird. Und damit möchten wir uns verabschieden. Am Mikrofon waren Silja Schultheiß,
Lothar Martin
und Margareta Maurova. Und
Damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Sendung eines tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Linda de mi corazón, linda de mi corazón.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.